Liebe Brüder und Schwestern, heute am Ostertage erinnern wir uns in besonderer Weise an die Auferstehung des Herrn Jesus. Wer auferstehen will, muss zunächst einmal gestorben sein. Und die Bibel bringt uns beide Gedanken. Ganz zu Anfang, im zweiten Kapitel schon, spricht sie vom Sterben und ganz am Ende in der Offenbarung vom Überwinden des Todes. Ich will zunächst das Wort am Anfang lesen. 1. Mose 2, Vers 16 und 17. Und Gott gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon sollst du nicht essen. Denn welches Tages du davon issest, wirst du gewisslich sterben. Und dann das wunderschöne Wort aus Offenbarung 21 von Vers 4 an. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Throne saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Ostern ist wahrscheinlich das schönste von den christlichen Festen. Schauen wir sie uns einmal kurz an. Da ist zunächst Weihnachten. Am Weihnachtstag wurde ein Kind geboren, in sich nichts Besonderes. Die Milliarden Menschen, die gelebt haben und leben, sind ja alle einmal geboren worden. Das Besondere an diesem Kinde war, dass es wirklich der Sohn Gottes war. Eigenartigerweise spricht man, wenn es um die Geburt des Herrn geht, von der Jungfrauengeburt. Was ist falsch dran? Einmal, das gebraucht die Bibel den Ausdruck überhaupt nicht. Zweitens, stimmt er nicht. Unser Herr wurde nicht von einer Jungfrau geboren. Er war kein vaterloses Kind. Gott sagt ganz klar: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und das Neue Testament gebraucht nur den Ausdruck, gezeugt durch den Heiligen Geist. Der wird kaum benutzt. Man gewinnt den Eindruck, wenn man selbst wiederholt werden will, muss man möglichst etwas Falsches sagen. Und schon stimmen viele ein. Der Freitag ist der Tag, an dem wir uns an den Tod des Herrn erinnern. Auch der gefällt vielen nicht. Und immer weniger kommen zu der Mahlfeier, bei der wir ja nach den Worten des Apostels Paulus den Tod des Herrn verkünden. Wenn wir das Neue Testament recht verstehen, ist der Tod Jesu das gewaltige, große Ereignis. Natürlich ist er verbunden mit der Auferstehung. Aber erst müssen wir einmal sehen, dass der Herr diesen schweren Weg gegangen ist. Wenn wir Ostern überspringen, kommt dann als nächstes Fest Himmelfahrt. Absolut uninteressant, selbst für begeisterte Christen. Sie überlegen sich, was springt bei Himmelfahrt für mich heraus, kommen zu dem Ergebnis nichts und schalten es ab. Für unseren Herrn war es wahrscheinlich der herrlichste Tag. Da hatte er das Werk vollbracht, da kehrte er zu seinem Vater zurück. Wir lesen zwei Worte, die darauf hinweisen. Er ist durch die Himmel geschritten, er wurde von Gott begrüßt als der große Hohepriester. Für uns unvorstellbar, was das gewesen ist. Pfingsten dann, der große Neubeginn, Tag des Beginns der Gemeinde, Ausgießung des Heiligen Geistes. Aber erinnern wir uns daran, um aufzuerstehen, erst einmal sterben. Und das wird uns, und der Tod hat über die Menschheit seit dem Sündenfall geherrscht. Ein schrecklicher Gedanke: Der Tod ist unser schlimmster Feind und er herrscht. Die Bibel sagt uns auch, woher der Tod kommt. Der Tod kommt von der Sünde. Römer 5, Vers 12. Durch einen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen und durch die Sünde der Tod. Römer 6, Vers 23, der Lohn der Sünde ist der Tod. Der Tod war die eigentliche Gerichtsandrohung Gottes für den Fall, dass sein Gebot übertreten wurde. All die anderen Dinge, die uns belasten, wie Krankheit, Krieg, Armut, Not, wiegen gering im Vergleich zum Tod. Dass der Tod tatsächlich eine moralische Folge ist, geht aus der Tatsache hervor, dass wir Menschen trotz unseres gewaltigen medizinischen Fortschrittes auf dem Gebiet kaum einen Erfolg erzielt haben. Schon im Psalm 90 von Mose geschrieben, also vor mehr als 3000 Jahren, wird uns gesagt, unser Leben währt 70 Jahre und wenn es hochkommt, sind es 80 Jahre. Und wir mit unserem gewaltigen Fortschritt können heute nur ergänzen, es währt 80 Jahre und wenn es hochkommt, sind es 90. Mehr haben wir nicht erreicht. Wenn wir uns dann fragen, wie der Tod überwunden werden kann, so lesen wir das in Hebräer 2, Vers 14. Da heißt es von unserem Herrn, er hat durch den Tod den zunichte gemacht, der die Macht des Todes hat, das ist der Teufel. Also durch seinen Tod hat der Herr Jesus den Tod zunichte gemacht. Durch seinen Tod hat er die Schuld gesühnt, und dadurch wurde der Tod überwunden. Alle anderen Möglichkeiten sind ausgeschaltet. Darum ist das Auftreten Jesu das entscheidende Ereignis. Er ist der einzige Mensch, über den der Tod keine Gewalt hatte. Und der Herr Jesus hat das stark betont. Er sagt, niemand nimmt mein Leben von mir. Ich lasse es von mir selbst. Und in Matthäus 20, 28 lesen wir, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Er kam, um sein Leben zu geben. Sein Tod war nicht ein von außen herbeigeführtes Ereignis. Er wollte sterben, er kam, um zu sterben. Er starb freiwillig, er starb, um uns zu erlösen. Und da war der Weg frei für die Vergebung, frei für die Befreiung, frei für das wunderbare Wort in der Offenbarung, das ich noch einmal lesen will. Und vergleichen wir es mit unserer Zeit. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Throne saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Bei dem Satz, das Erste, da bekommen wir einen Hauch der Ewigkeit zu spüren. Diese Tausende von Jahren, die wir Menschen uns abplagen, uns Unrecht und Leid zufügen, die tut Gott einmal ab mit dem Satz, das Erste. Eine kurze Periode aus der Sicht der Ewigkeit, die dann vergangen ist. Und dann kommt eine neue Zeit, in der kein Tod mehr herrscht. In Johannes 5, 28, auch das müssen wir sehen, spricht der Herr Jesus von der Auferstehung und sagt, es kommt die Stunde, in welcher alle, die in den Gräbern sind, die Stimme des Sohnes des Menschen hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung zum Leben, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung zum Gericht. Ganz eindeutig gibt es zwei Auferstehungen. Ein Teil der Menschen wird auferstehen zum Leben, der andere Teil zum Gericht. Auferstehen werden alle, auch die nicht daran glauben, auch die nichts davon wissen wollen, auch die Angst davor haben. Jetzt müssen wir weiter sehen, dass unser Leben ohne Gott gelebt hat, gelebt unsagbar arm ist. Ich will zwei Gründe nennen, warum. Einmal, weil es keinen Bestand hat. Es geht uns Menschen immer darum, alles zu erhalten. Und gerade das können wir nicht. Langsam bricht alles zusammen. Der wenig erreicht hat, ist am Ende seines Lebens enttäuscht und fragt sich, habe ich denn nur gelebt, um mich zu mühen und zu schinden und von den Freuden des Lebens so wenig mitzunehmen? Der viel erreicht hat, muss viel verlassen, und der Abschied ist umso bitterer. Ein Leben ohne Gott ist immer ein erbärmliches Leben. Aber was wollen wir Menschen erreichen? In Wirklichkeit Selbstverwirklichung. Wir wollen aus uns etwas Rechtes machen. Wir wollen aus uns das Meiste und das Beste herausholen. Und das Beste lässt sich immer nur ermitteln durch den Vergleich. Und so stehen wir in einem dauernden Kampf mit den anderen. Am besten sieht man so etwas im Sport. Da kann ein Skiläufer noch so herrlich die Bahn herabgekommen sein, dass man über seinen Mut und seine Technik staunt. Aber am Schluss stellt sich fest, dass da drei andere waren, jeder 200stel Sekunden vor ihm. Auf der Bahn war das überhaupt nicht zu beobachten. Sehr genaue Messinstrumente sind erforderlich, um das festzustellen. Und schon steht er auf Platz 4. Völlig unbedeutend. Niemand wird ihn je mehr erwähnen. Dann können wir Sartres Satz verstehen, des französischen Philosophen: Die Hölle, das sind die anderen, die uns immer wieder das abjagen, was wir gerade erreicht zu haben dachten. Denkende Menschen ohne Gott finden in ihrem Leben keinen Sinn. Das sagen sie ganz offen. Und das geben sie auch zu, nachdem sie jahrzehntelang darüber nachgedacht haben. Welchen Sinn hat das Leben? Da müssen wir an die zwei großen Gruppen denken, die nicht wir aufstellen, sondern die Gott aufstellt. An die Gläubigen und an die Ungläubigen. Für die Ungläubigen hat das Leben nur einen Sinn, Frieden mit Gott zu finden. Und die können nur ein Gebet sprechen, das der Zöllner im Tempel sprach: O Gott, sei mir dem Sünder gnädig. Und für die Gläubigen hat es einen ganz anderen Sinn, den wir wiedergeben können mit einem Vers aus der Weihnachtsgeschichte. In Lukas 1, Vers 47. Da sagt Maria: Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist frohlockt in Gott, meinem Heiland. Das ist die Berufung eines echten Kindes Gottes, Gott zu verherrlichen. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist frohlockt in Gott, meinem Heiland. Wir können und sollen uns Gottes freuen. Dazu muss ich ihn allerdings kennen, dazu muss ich ihn bejahen, dazu muss ich ganz nah bei ihm sein. Im Grunde genommen glauben nur wenig Menschen an die Auferstehung. Meist flackert der Gedanke am Friedhof auf. Was heißt der im Friedhof? Das ist der Platz, an dem jede menschliche Hoffnung am Ende ist. Wenn wir den Leib eines Verstorbenen in die Erde gelegt haben, dann ist die Verbindung wirklich vollständig und hundertprozentig abgeschnitten. Es bleibt nur die Erinnerung, nur eine Verbindung in Gedanken. Und da, wo nichts mehr da ist, da erinnern sie sich alle an die Auferstehung. Ob das gut geht? Ich glaube nicht. Römer 14, Vers 8. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Sei es, dass wir leben, sei es, dass wir sterben, wir sind des Herrn. Im Herrn sterben kann nur, wer im Herrn gelebt hat. Der andere kann es sich am Friedhof vorschwindeln. Ganz sicher, am Schwindel werden wir Menschen nicht gehindert. Aber in Wirklichkeit gehört es ihm nicht. Können wir die Auferstehung beweisen? Eigentlich ist nichts klarer als der Beweis für die Auferstehung. Ein sehr starker Beweis ist der Siegeszug des Evangeliums. Versuchen wir doch einmal uns vorzustellen, was nach dem Tode des Herrn mit den Jüngern war. Ihre irdischen Hoffnungen, die sie gehabt hatten, Herr, stellst du in dieser Zeit dem Israel das Reich wieder her? Die waren dahin. Sie selbst, von Angst geplagt, hielten sich hinter verschlossenen Türen. Nach der Auferstehung Jesu und nach Pfingsten zogen sie hinaus, zogen das Evangelium durch die ganze Welt, obwohl sie kein Geld hatten, keine Verbindung, keine Organisation. Will jetzt wirklich einer behaupten, sie hätten die Kraft zu dieser großen Aufgabe aus einer selbst erdachten Lüge gewinnen können? Liebe Brüder und Schwestern, wenn das wahr wäre, sollen wir alle viel mehr lügen, uns den Himmel und das Heil herbeilügen, wenn das wirklich ginge. Nein, dahinter stand eine Tatsache. Die Tatsache, dass der Herr wirklich auferstanden war. Dann hält man mir immer entgegen, aber sieh doch mal den Islam. Der hat doch zwar nicht ganz so viele, aber doch auch einen großen Teil der Welt erobert. Die meisten von uns wissen ja gar nicht, was der Islam ist. Am Karfreitag war ich in Gummersbach zu einer Konferenz. Anwesend war auch Bruder Klaus Brinkmann, der kommende Missionsleiter in Wieden ist. Er sagte uns, dass am Karfreitag für die Christen im Sudan ein Tag des Fastens und des Gebets sei, weil sie unter furchtbaren Verfolgungen durch die Mohammedaner litten. Er sagte uns, es seien schon 200 Christen dort gekreuzigt worden. Er sagte weiter, sie würden in Lagern zusammengetrieben, gefoltert, um dem christlichen Glauben abzuschwören. Wenn sie es nicht täten, würden sie als Sklaven verkauft. Er sagte, dass andere in die Wüste getrieben würden, wo sie ohne Essen und Trinken blieben, und nach einigen Tagen böte man das herrlichste Essen denen, die bereit wären, dem christlichen Glauben abzuschwören. Das sind Ereignisse aus unseren Tagen. Wem da nicht bewusst wird, was der Islam ist, der sollte sich so etwas einmal anhören. Natürlich kann man mir jetzt sagen, auch die Christen hätten Scheiterhaufen angesteckt. Aber dazu möchte ich doch sagen, die Scheiterhaufen wurden von den Kirchen angesteckt und weder von Gott noch von dem Herrn noch von seinen Jüngern. Und wer den Unterschied nicht sieht, der will ihn nicht sehen, denn er ist zum Greifen deutlich. Wir können uns aber auch, wenn wir uns fragen, wie es mit der Auferstehung steht, die Antwort ansehen, die der Herr Jesus den Jüngern gegeben hat, den Sadduzäern gegeben hat. In Markus 12 lesen wir sie von Vers 18 an. Und da müssen wir uns zuerst daran erinnern, wer die Sadduzäer waren. Die Sadduzäer galten neben den Pharisäern als eine ganz fromme Sekte. Sie hatten bloß einen Haken. Sie waren fromme, gottesfürchtige Leute, die einen Begriff ausklammerten, den des Glaubens. Und das versuchen heute auch. Und die Bibel sagt, wer Gott naht, muss glauben, dass er ist. Denn ohne Glauben ist es unmöglich, ihm zu gefallen. Aber lesen wir Matthäus. Markus 12 von Vers 18 an. Und es kommen Sadduzäer zu ihm, welche sagen, es gebe keine Auferstehung. Und sie fragten ihn und sprachen, Lehrer, Mose hat uns geschrieben, wenn jemand des Bruders stirbt und hinterlässt eine Frau und hinterlässt keine Kinder, dass sein Bruder seine Frau nehme und seinem Bruder Nachkommen erwecke. Es waren 7 Brüder. Und der erste nahm eine Frau und als er starb, hinterließ er keine Kinder. Und der zweite nahm sie und starb und auch er hinterließ keine Kinder. Und der dritte desgleichen. Und die 7 nahmen sie und hinterließen keine Kinder. Am letzten von allen starb aber auch die Frau. In der Auferstehung, wenn sie auferstehen werden, wessen Frau von ihnen wird sie sein? Denn die 7 haben sie zur Frau gehabt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, irret ihr nicht deshalb, weil ihr die Schriften nicht kennt, noch die Kraft Gottes? Denn wenn sie aus den Toten auferstehen, heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie Engel in den Himmeln. Was aber die Toten betrifft, dass sie auferstehen, habt ihr nicht im Buche Moses gelesen, in dem Dornbusch, wie Gott zu ihm redete und sprach, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Er ist nicht Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Ihr irret also sehr. Eine eigenartige Beweisführung unseres Herrn. Sie geht aus von der rechten Vorstellung von Gott. Sobald ich die rechte Vorstellung von Gott habe, ist Auferstehung mir selbstverständlich. Wenn ich eine falsche Vorstellung von Gott habe, quäle ich mich herum mit meinen Zweifeln. Rechte Vorstellung von Gott ist das, was die Bibel uns immer wieder zeigt als den unerlässlichen Weg zum Heil. Ich will nur einmal Hosea 4, Vers 6 zitieren. Mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Es geht um die Erkenntnis Gottes. Und dann ein positives Wort aus Jesaja 11, Vers 9, wo man sieht, was die Voraussetzung für alles rechte Handeln ist. Man wird nicht übel tun, noch verderbt handeln auf meinem ganzen heiligen Gebirge. Denn die Erde wird voll sein der Erkenntnis des Herrn, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Sobald die Erkenntnis Gottes da ist, ist auch das Bewusstsein, wie wir aus den Worten des Herrn lesen, von der Auferstehung, etwas Selbstverständliches. Vielleicht darf ich hier aber auch einen Umkehrschluss sagen, wenn ich Gott nicht kenne, werden meine Zweifel an der Auferstehung so stark sein, dass ich sie nicht überwinde. Dann ein drittes, warum es eine Auferstehung gibt. Gott ist heilig und Gott ist Liebe. Hier auf der Erde sind die Verhältnisse völlig unterschiedlich. Hier gibt es Menschen, die Gott anklagen könnten. Warum muss ich ein so elendes Leben führen? Wir sehen das doch handgreiflich in unseren Tagen. Über Ostern fahren Millionen Deutsche hinaus in Ferien, um sich schöne Tage zu machen. Und im gar nicht weit entfernten Jugoslawien jammern sie um eine Schnitte Brot und verkriechen sich vor den Granaten ihrer Feinde. Warum dieser Unterschied? Wenn Gott gerecht sein will, muss es eine Auferstehung geben, wo den Elenden ihre Not ausgleicht durch den ganzen Reichtum seiner Liebe. Aber wenn es keine Auferstehung gibt, ist Gott auch nicht Liebe. Denken wir an den Apostel Paulus. Wie viel hat der gelitten um Jesu willen? Er sagt es uns einmal. 5-mal hat er 39 Stockschläge bekommen, 3-mal mit Ruten geschlagen, 1-mal gesteinigt, Jahre im Gefängnis. Wo ist die Liebe Gottes? Paulus sagt sehr richtig, wenn wir allein in diesem Leben auf Christus Hoffnung hätten, wären wir die elendesten von allen Menschen. Wieder ist es unsere Schau von Gott, die uns ganz, ganz sicher sein lässt, dass es eine Auferstehung gibt, dass Gott einmal alles in Ordnung bringen wird. Auferstehung ist aber mehr als Fortsetzung des Lebens, mehr als Überwinden des Todes. Wir wollen dazu ein Wort aus 2. Korinther 5, Vers 4 lesen. Ein ganz kleiner, unscheinbarer Satz. 2. Korinther 5, Vers 4. da heißt es am Ende des Verses, damit das Sterbliche verschlungen werde vom Leben. Auf unserer Erde geht es immer umgekehrt. Immer wird das Leben verschlungen vom Verderben. Das Raubtier frisst die Beute, das Feuer zerstört ein Haus. Wir wissen, dass all die Straßen, die von Gummi oder die von großen Firmen in den brasilianischen Urwald gebaut wurden, nach Jahren wieder vollständig vom Urwald zurückerobert wurden. Immer sehe ich das Negative. Auch die Physiker sagen es uns, die nicht verwertbare Energie nimmt dauernd zu und man kann ausrechnen, wenn es auch Millionen und Milliarden Jahre dauert, wenn einmal das Kälte-Wärme-Kältegefälle aufgehoben und nach menschlichen Überlegungen keine Voraussetzung zum Leben mehr da gewesen ist. Und in Römer 8, Vers 21 wird uns gesagt, dass selbst die Schöpfung freigemacht werden wird von der Knechtschaft des Verderbnisses. Und von unserem Herrn wird gesagt, er hat den Tod zunichte gemacht und Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht. Und wie all das zustande kommt, davon spricht der Apostel Paulus in Epheser 1, wenn er darum betet, dass die Gläubigen eine bessere Schau von Gott hätten, dass sie ihn verstehen möchten. Er bittet für sie den Geist der Weisheit und der Offenbarung. Was sollen sie erkennen? Epheser 1, Vers 18. Welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und welches die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns den Glaubenden ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, in welcher er gewirkt hat, in dem Christus, indem er ihn aus den Toten auferweckte. Armen menschlichen Sprache etwas wiederzugeben von den gewaltig großen Dingen, die uns von Gott berichtet werden. Und so spricht er hier, welches die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns den Glaubenden ist, und erklärt sie dann mit der Macht, die Gott angewandt hat, um Christus aus den Toten aufzuerwecken. Das, was wir jetzt sehen, ist nicht Gottes Schöpfung, wie er sie geplant und gewollt hat. Da ist wirklich der Feind gekommen, der Unkraut säte unter dem Weizen. Und Gott wird alles wieder in Ordnung bringen. Der Herr ist als Erster auferstanden und seine Auferstehung ist der große Sieg, an dem die Anteil haben, die zu ihm gehören. Und diese Entscheidung fällt ein jeder Mensch selbst. Ein Mensch kann sich verzehren im Betrachten seiner eigenen Not, seiner eigenen Möglichkeiten, und kann damit immer weit wegbleiben von Gott. Er kann aber auch die Nähe Gottes suchen, Gott um Verständnis bitten, und er wird ihm helfen. Wenn es geschieht, ist es immer etwas Gewaltiges. Wir können es nicht herbeiführen. Wir lasen heute Morgen Lukas 24. Da waren die beiden Jünger, die nach Emmaus gingen. Sie hatten eine ganze Weile mit dem Herrn gesprochen. Und das genügte nicht, um ihn zu erkennen. Und dann, als sie zusammen bei Tisch saßen, da steht der kleine Satz, da wurden ihre Augen aufgetan. Und das ist die große Frage. Sind meine Augen, und du bist vielleicht einer, der schon viel gelernt hat und der weit gereist ist und der viel weiß, sind meine Augen von Gott aufgetan worden, um seine großen Werke und seine Herrlichkeit zu erkennen. Darum geht's, dass Gott mir die Augen öffnet. Wird das tun? Wird er mir etwas geben, was ich gar nicht will? Der Herr sagt, wer unter euch ist ein Vater, den sein Sohn um ein Brot bittet? Er wird ihm doch nicht einen Stein geben. Aber erst muss der Sohn mal bitten. Und wenn er meint, der Vater hätte nichts oder wäre nichts zu holen und er meint, im Steinbruch wäre mehr, dann wird er nie sein Brot bekommen. Möchten wir doch alle so viel Glauben haben, dass wir erwarten, dass die Schätze bei Gott sind und dass wir ihn darum bitten.